Stress, Angst und Trauer können Symptome wie Herzstolpern, Herzrasen und einen hohen Blutdruck auslösen. Und in diesem Zusammenhang kann der Körper auch Stresshormone ausschütten, die dann das Herz beeinträchtigen und zu einer Ausbeulung des Herzens führen, was ganz typisch ist für dieses Broken-Heart-Syndrom.
Ich bin ein Herzensmensch. Ich lasse oft mein Herz und meine Emotionen sprechen. Und tatsächlich, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Muskel, der Blut durch unseren Körper pumpt und wie wir uns fühlen. Wir alle hatten schon mal vielleicht etwas auf dem Herzen oder kennen das Gefühl, ein gebrochenes Herz zu haben. Wie sich Herz und Psyche gegenseitig beeinflussen und ob ein Herz wirklich brechen kann, darüber will ich sprechen mit Dr. Thomas Butz.
Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carola Holzner. Ich bin Akut- und Notfallmedizinerin und blogge in den sozialen Netzwerken als Doc Caro zu medizinischen Themen. Und jetzt lasst uns über Gesundheit sprechen. Wie ihr gehört habt, geht es heute darum, wie sich Herz und Psyche gegenseitig beeinflussen. Das kläre ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem, der auch ein Herzensmensch ist. Und das meine ich nicht nur von Berufswegen, sondern weil auch er gerne mit dem Herzen spricht. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Butz. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Caro. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein und diese Aufnahme mit dir zusammen zu machen.
Thomas, du bist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Intensivmedizin im Ameos-Klinikum St. Clemens in Oberhausen. Und, das darf ich verraten, mein ehemaliger Chef. Ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit gefunden hast, in meinen Podcast zu kommen. Und bevor wir loslegen, bringen wir uns aber alle erstmal auf denselben Stand.
Das Thema in 60 Sekunden.
Wir kennen es aus Liebesdramen und Hollywood-Filmen. Eine schlimme Trennung, der schlagartige Tod des Partners oder eine nicht erwiderte Liebe. Und der Hauptfigur bricht es sprichwörtlich das Herz. Der Film rund um so gebrochene Herzen kann noch so unrealistisch sein. Dennoch, unser Pumporgan kann vor Kummer erkranken. Experten gehen davon aus, dass etwa 1-2% aller Patienten, bei denen der Verdacht auf einen Herzinfarkt besteht, tatsächlich an einem Broken Heart Syndrom, also gebrochenes Herzsyndrom, leiden. Auch der Grund für andere Herzbeschwerden, zum Beispiel Herzstolpern, Herzrasen oder Herzschmerzen, ist häufig psychischer Natur. Was das Ganze mit Stress zu tun hat und was wir dagegen tun können, das erfahrt ihr jetzt hier in Auf Herz und Ohren. Thomas, wenn von einem gebrochenen Herzen die Rede ist, dann ist ja meistens in der Liebe etwas kräftig schiefgelaufen. Ich kenne das auch. Ich hatte auch schon diverse Male Liebeskummer. Wann hattest du zuletzt Liebeskummer?
Zuletzt eigentlich in der Pubertät, Tanzschule und so. Da war man schon verliebt und musste man das ein oder andere hinnehmen.
Wie ging es dir da?
Das ist unterschiedlich. Eigentlich ging es mir dann gut. Es war immer eine schwierige Phase. Danach ging es mir eigentlich wieder besser. Letztendlich spürt man auch sein Herz dann in der Situation. Das Herz ist ein Fühlorgan. Und das letztendlich kennen das alle von uns, dass in bestimmten Situationen man erschreckt sich bei einem Film oder hat andere Situationen, wo man dann plötzlich merkt, dass das Herz schneller schlägt, obwohl man eigentlich auf der Couch sitzt und einen Film anguckt.
Also tatsächlich Herzklopfen und auch andersrum, ja, das gebrochene Herz, wenn ich wirklich Herzschmerz habe beim Liebeskummer, das gibt's also wirklich, ja?
Das gibt's auf jeden Fall und das ist nicht immer nur Liebeskummer, meistens sind es eher Situationen, wo die Menschen einen Menschen verlieren, der stirbt oder der ein Haustier stirbt, Hunde, und dann kommen die ins Krankenhaus eben mit Herzschmerzen nach diesem Ereignis, nach diesem Trauerfall.
Warum ich das frage? Weil es natürlich immer einen Zusammenhang zwischen Psyche und Gesundheit gibt. Also wie wir uns fühlen und wie es unserem Herzen geht, das beeinflusst sich ja gegenseitig. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Mir ist dieser Zusammenhang tatsächlich im Job mehrfach schon passiert. Beispielsweise war ich als Notärztin in einer ganz schlimmen Situation, dass ich einen Säugling verloren habe, der am plötzlichen Kindstod gestorben ist und tatsächlich die Mutter zu Hause bei sich dann einen Zusammenbruch hatte, mit den schlimmsten Auswirkungen wie Brustschmerzen, Ausstrahlung in den Armen, Kreislaufzusammenbruch. Und da muss ich sagen, da habe ich ganz klar gespürt den Zusammenhang zwischen Herzschmerz und körperlichen Symptomen und Psyche. Wie oft seht ihr Kardiologen denn so ein gebrochenes Herz tatsächlich in der Klinik?
Also wir sehen das, würde ich sagen, einmal bis zweimal im Monat. Und die Diagnose ist auch nicht ganz einfach. Und wichtig ist, dass man eben Symptome abfragt und auch die Zusammenhänge, in der das Symptom aufgetreten ist, der Schmerz. Und in vielen Fällen muss man bei den Patienten eben auch einen Herzkatheter machen, um auszuschließen, dass die keinen Herzinfarkt haben. Und unter Umständen oder in der Regel auch ein Echo, eine Echokardiographie, ein Herzultraschall, wo man dann sehen kann, wie das Herz pumpt, ob es normal pumpt oder schlecht pumpt oder ob es so eine Beule an der Herzspitze hat, was ganz typisch ist für dieses Broken Heart Syndrom.
Was das Broken Heart Syndrom ist, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Also wenn ich jetzt ein trauriges Lied höre, das Gefühl habe, mein Herz schmerzt, ich Liebeskummer habe, muss ich dann jedes Mal in die Notaufnahme?
Nein, das musst du sicherlich nicht. Aber Stress, Angst und Trauer können Symptome wie Herzstolpern, Herzrasen und einen hohen Blutdruck auslösen. Und in diesem Zusammenhang kann der Körper auch Stresshormone ausschütten, die dann das Herz beeinträchtigen und zu einer Ausbeulung des Herzens führen.
Und da gibt's ja jetzt mittlerweile auch einen ganzen Medizinzweig, der sich damit beschäftigt, nämlich die Psychokardiologie. Thomas, das Kardiologie die Lehre vom Herzen ist, das wissen vielleicht die meisten, aber was genau ist jetzt die Psychokardiologie?
Die Psychokardiologie hat zwei Bereiche. Das eine ist der Bereich, dass man guckt, welche körperlichen Symptome eben durch psychische Probleme ausgelöst sind. Und der andere Aspekt ist, dass Menschen, die herzkrank sind, beispielsweise ein Elektroschockgerät haben, ein Defi, der eingebaut ist, Angst oft haben vor erneuten Schocks und dann depressiv werden und darunter leiden und man ihnen helfen muss, mit diesem Gerät und mit den Ängsten umzugehen. Also da gibt es viele Sachen. Das Herz ist ja ein besonderes Organ, das wird ja mit Leben gleichgesetzt. Und deswegen gibt es in dem Bereich eben auch viele Ängste, dass man, wenn man sein Herz spürt, stirbt oder denkt, man würde jetzt einen Infarkt bekommen, auch wenn das nicht der Fall ist.
Das heißt also Herzprobleme oder alles, wenn man sagt, das Herz schmerzt oder alles, was man spürt, ist tatsächlich keine Einbildung, sondern das kann aufgrund der psychischen Verfassung sein.
Genau, und es gibt auch Regelkreise, wo es so ist, dass wenn man ein Symptom merkt, dann Angst bekommt und dann durch diese Angst das Symptom noch mehr verstärkt wird und so ein Teufelskreis entsteht, der sehr belastend sein kann. Das ist vor allen Dingen bei Patienten mit hohem Blutdruck so und auch bei manchen Patienten, die Rhythmusstörungen haben, die dann selber aus dieser Angstschleife nicht mehr rauskommen.
Das heißt, psychische Probleme sind nicht nur keine Einbildung, sondern können auch sogar der Grund sein für Herzschmerzen. Jetzt kommt wieder der junge Mann, der eben schon genannte, in die Notaufnahme mit Brustenge. Was kann er jetzt tatsächlich haben? Haben wir ja eben schon angesprochen.
Gut, es kann natürlich sein, dass das einfach nur ein hoher Blutdruck ist, weil er sich aufgeregt hat, der dann die Beschwerden macht. Aber man muss natürlich das abklären, eben mit der Abnahme der Herzwerte, um zu gucken, ob die normal sind oder nicht. Und auch mit einer Echokardiographie, um zu gucken, wie das Herz pumpt, ob alles okay ist oder nicht. Vielleicht kann es auch das vorhin schon angesprochene Broken-Heart-Syndrom sein. Das ist eine Beule der Herzwand, wird manchmal auch als Takotsubo-Kardiomyopathie bezeichnet und ist eben in den letzten Jahren vermehrt beobachtet worden.
Jetzt hast du gerade gesagt Broken-Heart-Syndrom, wenn wir das mal übersetzen, also das gebrochene Herz. Kann jetzt unser Herz wirklich brechen? Also muss ich mir Sorgen machen, dass das Herz tatsächlich in der Mitte durchbrechen kann?
Nein, in der Mitte bricht es nicht durch, aber es gibt eine Ausbeulung des Herzens, die ist meistens an der Herzspitze. Das sieht aus wie so eine Zipfelmütze und das Herz pumpt auch dann für eine gewisse Zeit schlechter als normal. In der Regel bildet sich das aber nach ein paar Tagen wieder zurück.
Also es bricht jetzt nicht wie meine angesprochene Schokolade, die ich in zwei Teile brechen kann eben, aber woran merke ich denn, dass jetzt dieser junge Mann das haben kann?
Gut, man würde das an den vorhin genannten Untersuchungen merken. Und in der Regel haben die Leute sehr starke Schmerzen. Und es ist auch so, dass wir häufig dann in so einer Situation einen Herzkatheter machen, um auszuschließen, dass ein Infarkt vorliegt, weil man in meisten Situationen nicht unterscheiden kann, ob das ein Herzinfarkt ist oder eben dieses Broken Heart Syndrom. Das sieht man dann im Rahmen der Untersuchung. Da macht man eine Darstellung der Herzkammer mit Kontrastmittel und kann dann diese Beule sehen und hat dann die Diagnose gesichert.
Also für alle vielleicht nochmal, wer dann über Atemnot, heftige Brustschmerzen klagt, Ausstrahlung in den Arm, also klassische Herzinfarktsymptome, die nicht weggehen, ist ein Fall für die 112. Da auf jeden Fall den Notfall, die Notrufnummer anrufen und die Notaufnahme aufsuchen, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Da ist es so, dass Männer eher ungern ins Krankenhaus gehen. Meistens sagen die Frauen, du musst jetzt ins Krankenhaus gehen und retten damit häufig das Leben der Männer.
Gute Ehefrau. Genau. Gott sei Dank. Wie unterscheiden, wir haben ja gerade gesagt, die Symptome sind relativ ähnlich oder sind sogar ähnlich, aber wie unterscheiden wir denn jetzt den Herzinfarkt konkret von dem Broken Heart Syndrom?
Also man kann das ohne Katheter im Echo erkennen zum Teil.
Dass also im Herzultraschall.
Herzultraschall, ja, dass da die, dass diese Beule da ist oder wie das Herz pumpt. In der Regel macht man, wie gesagt, den Katheter. Beim Katheter ist so, dass beim Herzinfarkt ein Herzkranzgefäß verstopft ist und man das ähnlich wie ein Klempner dann als Kardiologe eröffnet und die, den Blutfluss wieder sichert. Beim Broken Heart Syndrom ist es so, dass eine Beule vorliegt und sich die Spitze etwas schlechter bewegt. Und das ist ein ganz typisches Bild, was eigentlich die Diagnose dann auch mit sich bringt.
Also das Herz pumpt nicht mehr richtig und man kann es leider durch einen Stent konkret nicht verbessern sofort, ja?
Ja, das stimmt. Wobei es so ist, dass in der Regel sich das so zurückbildet, dass es nach ein paar Tagen oder einer Woche nicht mehr da ist.
Okay, jetzt kennen wir den Unterschied zwischen Herzinfarkt und Broken Heart Syndrom. Wir haben jetzt den Herzkatheter gemacht, aber was ich noch nicht verstanden habe, was passiert denn da genau in unserem Körper? Also jetzt kommt der junge Mann mit Liebeskummer, dem tut die Brust weh, dem tun die Arme weh, das bildet er sich ja nicht ein. Warum tun ihnen denn Arm und Brust weh? Warum tut auch beim Herzinfarkt Arm und Brust weh?
Also beim Herzinfarkt ist so, dass im Grunde genommen durch den Sauerstoffmangel das Herz nicht richtig durchblutet wird und man dadurch die Schmerzen hat. Die sind typischerweise in der Brust, im linken Arm, strahlen aus, können aber auch bei Frauen im Bauch sein, als Bauchschmerzen. Das sind also verschiedene Symptome, die man dann entsprechend abklären muss. Beim Broken Heart Syndrom sind die Symptome ähnlich. Die Ursachen sind meistens so, dass eine durch den Stress oder durch die Situation, die man erlebt hat, die Trauersituation, Stresshormone freigesetzt werden in großer Anzahl und diese dann zu einem erhöhten Blutdruck führen und eben zu dieser Beule im Herzen, die auch eben Schmerzen macht.
Gut, das habe ich verstanden. Wir haben jetzt schon erfahren, dass Liebeskummer Probleme mit dem Herzen verursachen kann. Was sind dann noch so typische Auslöser für das Broken Heart Syndrom? Du hast ja gesagt Stress zum Beispiel. Was ist noch so ein Auslöser?
Das Klassische ist eigentlich ein Todesfall in der Familie, wo dann die Menschen im Rahmen der Trauer oder der Wahrnehmung dieses Trauerfalls dann eben Schmerzen bekommen und eben auch dieses Broken Heart Syndrom. Es gibt auch bei älteren Damen, die alleinstehend sind und einen Hund haben, wenn dass der und der Hund dann stirbt, dass die dann auch das gleiche Symptom bekommen und eben auch dieses Broken Heart haben, weil eben die wichtigste Kontakt, das Lebewesen dann eben gestorben ist.
Das habe ich ja selber erlebt in dem Einsatz, wo die Mutter zusammengebrochen ist. Was ich ganz spannend finde, dass du sagtest, ältere alleinstehende Damen mit Hund, Herren mit Hund, da ist das nicht so häufig.
Nö, das ist eher wirklich frauenbezogen.
Ist das ein Frauenproblem tatsächlich? Gibt es da irgendwie eine Statistik, wo man sagen kann, es sind mehr Frauen als Männer? Oder ist das jetzt deine Erfahrung aus der Klinik?
Das ist die Erfahrung aus der Klinik. Eine Statistik wüsste ich nicht. Frauen haben das tendenziell etwas häufiger.
Vielleicht, weil Frauen mehr mit dem Herz fühlen, mehr dabei sind mit dem Herzen, kann man das so sagen?
Wahrscheinlich schon.
Hast ja wieder was gelernt. Vieles der Dinge, die du jetzt gerade erzählt hast, sind ja extreme Stresssituationen. Also jetzt der Verlust, die Trauer. Was macht denn überhaupt Stress in unserem Körper?
Im Grunde genommen sind wir alle Neandertaler und haben dadurch eine bestimmte Hormone in uns, Stresshormone, die eigentlich dafür gedacht sind, dass man, wenn der Neandertaler aus der Höhle geht und dem Säbelzahntiger begegnet, dass er dann diese Situation meistern kann und eine zusätzliche Kraftquelle hat und Aufmerksamkeit und damit Risikosituationen beherrschen kann. In der heutigen Zeit haben wir so welche Risikosituationen nicht mehr. Wir erleben das aber in bestimmten Situationen wie Autofahren, dass die Leute dann auch so ein bisschen Neandertaler Verhalten aufweisen.
Das ist ein sehr schöner Vergleich.
Und das schwingt so. Und natürlich ist es so, dass die Leute heute sich weniger bewegen. Wer Sport macht, weiß, dass man damit Stresshormone abarbeiten kann, in Prüfungsphasen oder in anderen Situationen. Aber Heute ist es ja so, dass viele Menschen mit dem Auto zur Arbeit fahren, sich da schon ärgern, auf der Arbeit ärgern und dann bei der Rückfahrt mit dem Auto auch wieder ärgern, weil sie im Stau stehen, aber diese Stresshormone nicht loswerden. Und von daher ist das ein Bereich, der dann zu hohem Blutdruck führt, der auch zum veränderten Essverhalten führt. Man ernährt sich ungesünder. Und das sind alles Faktoren, die das letztendlich begünstigen, dass Stress schädigend wirkt. In manchen Situationen kann man dann durch Akzeptanz oder Lernen oder dass man die Beurteilung der Stresssituation für sich verändert, das ein Stück weit auffangen. Aber damit haben viele Patienten und Menschen Probleme, das zu bewältigen.
Also ein bisschen weniger Neandertaler, ein bisschen mehr Yoga, könnte man das ungefähr so zusammenfassen? Ein bisschen weniger Säbelzahntiger, mehr Entspannung, oder?
Das wäre auf jeden Fall gut, ja.
Jetzt haben wir gesagt, dass es das Broken Heart Syndrom so klassisch ist, was uns sofort einfällt, wenn es um Stress geht. Aber es gibt ja auch noch andere Herzprobleme, die durch die Psyche oder durch psychische Beeinträchtigung ausgelöst werden. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, was sehr zunimmt, sind Leute, die mit ganz hohem Blutdruck ins Krankenhaus kommen, wo man dann Blutdrucktabletten geben würde. Aber wenn man mit den Leuten spricht, kommt immer ein Konflikt zum Tage. Meistens ist es so, dass die Leute auf der Arbeit Stress haben. Es gibt Personalmangel und das führt eben zu diesen Symptomen. Wenn man die Leute danach dann fragt, explizit, wie ist die Situation im Arbeitsbereich, dann merkt man häufig, dass diese Leute, die mit einer Hochdruckkrise kommen, gerade da irgendwelche Konflikte im Arbeitsbereich haben. Und das hat enorm zugenommen. Und ich finde, gehört auch dazu, wenn die im Krankenhaus sind, dass man das mit denen bespricht, weil die dann auch erkennen können, wieso sie diesen hohen Blutdruck haben. Weil sie nämlich ungelöste Konflikte haben mit Chef, mit Kollegen. Und das ist ein Phänomen, was absolut zugenommen hat.
Da muss ich jetzt mal aus eigener Erfahrung sagen, ich durfte ja unter dir arbeiten. Und es ist eben nicht nur Medikamente verschreiben, sondern tatsächlich sich mit den Menschen unterhalten. Und da weiß ich ja, wie gut du das machst und dass du das machst. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Leute eben ernst nimmt und nicht nur eine Blutdrucktablette aufschreibt, sondern Ursache versucht rauszufinden. Und sicherlich, wenn das Stress ist oder ganz viele Menschen auf der Arbeit gemobbt werden oder was auch immer dahinter steckt, dann tut es eben auch nicht die Blutdrucktablette. Das ist vielleicht noch ein entscheidender Faktor dahinter.
Und ist ja für die Menschen auch nicht ungefährlich, weil natürlich nach so einer längeren Stressphase dann eventuell das Burnout resultiert, wenn man nicht aufpasst. Und da ist schwer rauszukommen wieder.
Genauso Schlafstörungen, fördert das nicht auch hohen Blutdruck?
Genau, meistens ist es sogar, dass die Leute Schlafstörungen haben und morgens um 3 Uhr aufwachen. Das ist das sogenannte Früherwachen. Und dann den nächsten Tag durchplanen und dann schon gerädert auf die Arbeit gehen, dann mehr Fehler machen, als sie sonst machen würden und dann die Situation sich immer mehr hochschaukelt. Und manche müssen dann auch den Arbeitsplatz wechseln, weil das mit der Arbeitskonstellation, wo sie drin sind, nicht veränderbar ist.
Das finde ich auch einen ganz interessanten Hinweis, weil die Notarzteinsätze mit Blutdruckkrisen sind meistens zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Und da frage ich mich immer, wieso misst man nachts um 3 den Blutdruck? Jetzt erklärt das, die Leute werden offensichtlich wach, weil sie Stress haben, weil sie Blutdruck haben und messen dann. Das habe ich jetzt das erste Mal so gehört.
Genau, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die Hormone ja das Aufwachen regeln. Und im Grunde genommen geht das ab 4 Uhr los, 5 Uhr los, dass die Hormone hochgefahren werden vom Körper und dann eben auch die Infarkte entstehen in der Regel.
Das finde ich einen ganz interessanten Hinweis mit dem Früherwachen. Wenn ich jetzt Frau Meier bin und wach nachts um 3 auf und stelle das fest, wann rufe ich denn den Notruf oder wann weiß ich, das ist ein Alarmsignal, dass ich was tun muss?
Also bei Herzschmerzen auf jeden Fall den Notarzt rufen, wenn man einfach nur aufwacht, weil man sozusagen schon vor dem nächsten Tag Panik hat, dann ist das jetzt nicht so eine gefährliche Situation, die wird auf Dauer dann gefährlich. Und wie kann man das verhindern oder wie kann man damit umgehen? Das ist eigentlich so, dass man, in der Regel muss man sich klar machen, was man für Gefühle hat. Ob man Angst hat vor einem Jobverlust oder ob man gemobbt wird oder wie die Situation am Arbeitsplatz ist. Und dass man dann versucht, die Gefühle, die man hat, sich klar zu machen und dann eventuell auch Entscheidungen zu treffen, wie man in seinem Berufsleben weiter gestaltet. Ob man bei dem Arbeitgeber bleibt oder ob man sich verändert.
Und wenn ich jetzt tatsächlich feststelle, dass mein Blutdruck sehr hoch ist, nehme ich da meine Blutdrucktablette, wenn ich eine habe, nachts oder warte ich ab oder was soll ich machen? Eine Runde spazieren am offenen Fenster?
Auch da gibt es wieder so einen Teufelskreis. Da ist eigentlich wichtig, dass man ruhig bleibt, das Fenster aufmacht, ein- und ausatmet und guckt, ob der Blutdruck runtergeht und dass man versucht, ruhig zu bleiben und sich nicht in einen Teufelskreis begibt, der praktisch dann den Blutdruck noch weiter steigen lässt. Ja, und wenn man natürlich Medikamente hat, dann kann man die nehmen. Es gibt auch so Notfallmedikamente, das ist einmal auch das Nitrospray, was manche kennen, so ein rotes Fläschchen, womit man den Blutdruck senken kann. Aber das ist eher für Leute, die das häufiger haben und die dann aber auch lernen, damit den Blutdruck runter zu regulieren und dann keine Angst mehr haben.
Das heißt, man sollte aber schon mal im Hinterkopf haben, wenn das das öftere Mal passiert, dass man um die gleiche Uhrzeit aufwacht und vielleicht ein bisschen Panik hat oder das Gefühl hat, es stimmt was nicht, dass man dann tatsächlich hinterfragen sollte, woran liegt's und auch Ursachenforschung betreiben sollte.
Auf jeden Fall, ja.
So, damit wir jetzt gar nicht erst Probleme mit dem Herzen bekommen, weil darum geht's ja eigentlich, sollten wir vorsorgen. Und man sagt immer so schön, Stress vermeiden. Wir haben ja auch gerade viel über Stress geredet. Das ist ja immer so ein gut gemeinter Rat. Also einmal herzhaft lachen und gut ist, oder wie mache ich das jetzt? Also ich meine, ich bin ja Mensch, ich lache sehr viel und sehr herzhaft, was sehr gut ist. Aber hilft mir das wirklich, Stress abzubauen?
Da hat natürlich jeder seine eigenen Sachen, aber ich denke, das Lachen ist auf jeden Fall gut. Lachen ist gesund. Und man muss natürlich gucken, wie man sich selber aus manchen Sackgassen befreit. Es gibt ja manche Menschen, die dann auch in eine Situation gekommen sind, wo sie gar nicht mehr wissen, wie sie jetzt mit der Situation umgehen müssen. Und dann kommt eine weitere Verschlechterung. Also, dass man bewusst sich damit auseinandersetzt, mit den Gefühlen, die man hat, mit den Problemen, die sich ergeben, und dass man nach Lösungen sucht. Und da gibt es verschiedene Sachen. Das ist sicherlich individuell, wie die Situation auch ist. Aber man kann im Grunde genommen, indem man das bearbeitet, vielleicht auch aufschreibt und analysiert, sicherlich einen Teil der Last von sich nehmen.
Und viel Lachen haben wir gelernt.
Und viel Lachen.
Ich habe tatsächlich gelernt, dass wenn man künstlich lacht oder grinst über 60 Sekunden, suggeriert man dem Gehirn, dass man tatsächlich gut gelaunt ist und es werden Glückshormone freigesetzt. Also wenn man jetzt keinen Grund zum Lachen hat, kann man zumindest das Gehirn täuschen, dass man glücklich ist. Würdest du das auch so machen?
Das geht auf jeden Fall. Da haben wir auch mal bei einer Patientenveranstaltungen eine Lach-Yoga-Expertin gehabt, die das mit dem ganzen Kurs gemacht hat. Und man hat gemerkt, dass die Situation sich im Raum innerhalb von 10 Minuten total verändert hat. Vorher waren die Leute angespannt oder haben das. Und nach diesem Lach-Yoga für 10 Minuten sind die Leute befreit und gut drauf nach Hause gegangen.
Das bringt mich auch zu der Frage, sag doch mal konkret was, weil kein Stress, ein Stress vermeiden klingt so abstrakt. Sag doch mal konkret was, was wir machen können. Sollen wir jetzt alle Lach-Yoga anfangen?
Das ist eine Option. Wichtiger ist eigentlich, dass man seine Situation analysiert. Gerade in der Corona-Pandemie ist es ja so, dass viel mehr Stress entstanden ist, dass Frauen noch mehr Stress haben als die Männer, weil die Männer sich ein Stück weit rausnehmen. Das heißt, die Kinderversorgung bleibt neben dem Job bei den Frauen hängen und die Frauen haben deutlich mehr Stress. Es gibt auch andere Faktoren, das sind soziale Medien, Bildschirmzeit, die dann im Grunde genommen Zeiträuber sind, wo man dann, wenn man das nicht so wahrnehmen würde, dann eben entspannter sein könnte. Man aber sonst auch aus Langeweile einfach vom Handy sitzt und aber keinen Mehrwert hat für sein Leben. Und da kann es sein, dass ein Spaziergang oder Joggen einem hilft, den Stress abzubauen, das sinnvoller ist, als wenn man eben ins Handy schaut.
Ich kenne das auch selber, wenn ich von einem anstrengenden Dienst komme, egal wie müde ich bin, so eine Runde an der frischen Luft joggen, das baut enorm Stress ab und macht auch den Kopf frei tatsächlich. Das heißt also sportliche Betätigung, vielleicht auch mal ein gutes Buch lesen und einfach mal in der Badewanne sein, reicht dann schon an vielen Stellen.
Genau, so Punkte, wo man Zeit für sich selber hat, die kann man verbringen, wie man will, aber es sollte möglichst sinnvoll sein und für einen selber entspannend. Das ist ja sehr unterschiedlich, was die Leute als Entspannung wahrnehmen, aber das ist sicherlich ein wichtiger Punkt.
Thomas, ich würde sagen, wir haben jetzt jede Menge gelernt. Ich zum Beispiel auch, warum ich nachts um 3 als Notärztin oft in Schlafzimmern stehe. Ist Zeit für ein kleines Spiel, nämlich unser schönes Stimmt's oder Stimmt's nicht? Ich bin froh, dass du da bist und ich lese jetzt mal ein paar Sätze vor. Du sagst, ob das stimmt oder nicht oder ergänzt.
Stimmt's oder nicht?
Die Psychokardiologie, also der Teil der Lehre vom Herzen, der sich zum Beispiel mit dem Broken Heart Syndrom befasst, ist noch ein relativ junger Forschungszweig. Und zwar so jung, dass sogar ich älter bin als das Broken Heart Syndrom, ohne mein genaues Alter zu verraten.
Ja.
Das stimmt, ja?
Stimmt.
Ja.
Also das Broken Heart Syndrom wurde 1990 erstmals von einem japanischen Forschungsteam wissenschaftlich beschrieben.
Also bin ich doch ein bisschen älter als das Broken Heart Syndrom. Bisschen.
Ein bisschen, ja.
Gut, nächste These. Wegen diesem japanischen Forschungsteam heißt das Broken Heart Syndrom auch Takotsubo-Myopathie oder Syndrom. Und zwar, weil das Phänomen nach der gleichnamigen japanischen Tintenfischfalle benannt ist.
Das stimmt. Und die Tintenfischflasche hat auch so eine Beule. Das ist ein Tonkrug mit einer Beule, damit der Tintenfisch da reinpasst. Und weil das eben so war, als Bild wahrgenommen worden ist, heißt eben auch das gebrochene Herz dann Takotsubo-Kardiomyopathie.
Also quasi die Tintenfischfallen-Myopathie.
Ja.
Spannend. Wenn der oder die Partnerin stirbt, ist das ein Schicksalsschlag, ein harter Verlust, eine überbordende Gefühlsreaktion und kann, wie wir gerade gehört haben, ein Auslöser für das Broken-Heart-Syndrom sein. Aber eine krasse Gefühlsreaktion muss ja nicht immer schlecht sein. Deshalb können extreme emotionale Lagen im Guten wie im Schlechten ein Grund für das Broken-Heart-Syndrom sein.
Das stimmt. Wenn etwa ein Lottogewinn oder eine Hochzeit der Auslöser war, wird vom Happy-Heart-Syndrom, also dem fröhlichen Herz-Syndrom, gesprochen.
Das heißt, ich habe ein Happy-Heart-Syndrom, wenn ich im Lotto gewinne? Soll ich jetzt mit dem Lottospielen aufhören oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das gibt's in bestimmten Situationen, dass eben dann auch die Stresshormone ausgeschüttet werden, wenn man sich besonders freut.
Thomas, lass mich noch mal zusammenfassen. Wir haben uns gefragt, ob ein Herz wirklich brechen kann. Kann es natürlich nicht. Im klassischen Sinne, wie die Tafel Schokolade in der Mitte. Aber weil unsere Psyche und unsere Gesundheit eng zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen, können aus psychischen Problemen auch tatsächlich gesundheitliche Probleme werden und natürlich umgekehrt. Ein Beispiel dafür haben wir erläutert, das Broken Heart Syndrom, das gebrochene Herz Syndrom. Herzprobleme können häufig nach oder in großen emotionalen oder körperlichen Krisen entstehen und sind von den Symptomen her ähnlich oder fast gleich einem Herzinfarkt. Das heißt, wenn länger als 5 Minuten Schmerzen in der Brust sind, richtig Druckgefühl, Ausstrahlung in den Armen oder ich schlecht Luft bekomme, dann Vorsicht, die 112 anrufen.
Genau, das ist richtig und ist auch sehr wichtig. Wichtig ist eben, dass man, wenn man die Beschwerden hat, das abklären lässt, je nachdem, was für eine Tageszeit ist, beim Hausarzt oder im Krankenhaus, damit man kein Risiko eingeht. Denn die Zeit, die man hat bei einem Herzinfarkt, ist sehr begrenzt. Ab einer Stunde Symptome kann es sein, dass man den Verschluss nicht mehr aufbekommt oder der Mensch stirbt. Das heißt, Zeit ist Herzmuskel. Man muss sehr schnell reagieren, damit man das Ganze gut übersteht und man gut geholfen bekommen kann.
Also passt schön auf euer Herz auf. Ihr habt nur eins und vor allem das Herz ist so wichtig, nicht nur als Organ, weil es das Blut durch den Körper pumpt, sondern weil wir einfach, finde ich, mehr auf unser Herz hören sollten. Wenn ihr mehr zum Thema Herz und Psyche wissen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel auf die Seite der Deutschen Herzstiftung gehen. Und was sonst noch gut zu wissen ist, das verlinken wir euch in den Shownotes. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Und zwar bedanke ich mich ganz herzlich, Thomas, bei dir, meinem heutigen Gast. Es war mir so ein Wunsch, dich in meinen Podcast einzuladen. Von daher freue ich mich riesig, dass du die Einladung angenommen hast und uns was übers Herz erzählt hast.
Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Und ich denke, wir haben das Thema Herz und Seele gut miteinander besprochen und es hat Spaß gemacht.
Eine echte Herzensangelegenheit.
Definitiv.
Ich bin Doc Caro und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann dreht sich alles bei uns um die Volksdroge Nummer 1, den Alkohol. Besser gesagt, die Alkoholsucht. Ich kläre mit einer Ex-Alkoholabhängigen, ab wann es zu viel ist. Damit ihr nichts mehr verpasst, drückt den Abo-Button. Ihr habt Feedback für mich? Dann gerne eine Mail an herzundohren@rh.aok.de. Und hier natürlich noch der Hinweis, das Hören des Podcasts ersetzt keine professionelle medizinische Beratung oder gar den Besuch beim Arzt. In dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 oder bei akuten Problemen natürlich den Notruf, die 112.
Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.